Ich fand das wirklich, ich dachte in dem Moment, bitte, ich hatte wirklich vorher gedacht, bitte nicht. Und dann ist es passiert und dann dachte ich, no. Und ich glaube, erstmal hat es noch verhindert, glaube ich. Dann dachte ich, okay, Puh, die kommen nochmal raus und dann nach doch. Und dann dachte ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum? Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de, steht mal wieder an. Und heute ohne Ronja, die jetzt ziemlich viele Folgen am Stück, glaube ich, mit dabei war, der aber heute leider nicht dabei sein kann, aber wir haben natürlich adäquaten Ersatz organisiert, und zwar Max.
Hallo, da bin ich wieder.
Ja, ein alter Freund des Podcasts, würde ich mal sagen. Wann warst du das letzte Mal dabei? Schon ein bisschen
schon
länger.
Eine Weile, ja.
Beim Halloween-Special letztes Jahr?
Ich glaube, das ist wirklich schon ein Jahr her.
Also vor ungefähr einem Jahr. Also die wahren Fans von Stream Up werden ihn schon kennen.
Ja, damals war ich sogar fast regelmäßig dabei.
Ja, ne? Da warst du ein paar Mal dabei. Da waren wir noch öfter krank anscheinend. Wobei ich dachte, eigentlich war ich in letzter Zeit auch krank. Aber Rebecca war einmal dabei und so. Ja, Max arbeitet auf jeden Fall auch hier bei HiFi.de. Im Videobereich, auch im Stream-Up-Team von TikTok und also bei TikTok und ja, wird heute mit dabei sein, wie wir über unsere Top-Themen sprechen, und hat auch alles gesehen.
Ja, hab auch ganz spannende Notizen gemacht.
Ja, der hat ist auf jeden Fall besser vorbereitet als ich, aber ich bin eh ein bisschen müde, dann kann ich mich ja ein bisschen zurücklehnen und dich erzählen lassen. Aber bevor wir anfangen, gibt es ja wie immer die Frage. Da haben wir von unserer Social Media Managerin auch neue Fragen bekommen. Ich habe schon gesehen, du warst so ein bisschen im Prozess des Fragenentwickelns mit dabei. Ich hoffe, da ist jetzt keine Frage, die du schon kennst.
Ich glaube nicht.
Und wenn, dann hast du dich ja auch nicht darauf vorbereitet.
Nee, da sind so viele Fragen, da kann ich mich gar nicht darauf vorbereiten.
Dann würde ich sagen, als Gast darfst du die Frage ziehen.
Große Ehre. Puh, okay, das ist interessant. Ranke diese vier Filmeigenschaften. Und zur Auswahl stehen Plot, Sounddesign, die Cinematografie, also wie letztendlich alles aussieht, und die Charaktere.
Okay, das ist aber eine richtig nice Frage.
Die ist auch von mir.
Das ist ja mal eine gute Frage. Hast du echt deine Frage gezogen jetzt?
Ja, wobei das in Kooperation, eigentlich ist das Paulines Idee, aber mit meiner Kooperation.
Aber du wusstest schon, dass es diese Frage gibt.
Ja.
Aber das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Sag nochmal, Sounddesign, Plot?
Cinematografie und die Charaktere.
Okay, also auf Platz 1, was denkst du, setze ich auf Platz 1?
Ich glaube schon die Cinematografie.
Das ist richtig.
So ein Sucker dafür, dass es gut aussieht.
Das ist richtiger als Plot. Alle gucken nur Plot-driven Sachen, aber ich würde die Cinematografie auf Platz 1 setzen. Auf Platz 2 das ist aber ganz schön schwer. Also die drei Sachen sind auf jeden Fall sehr schwer zu ranken, finde ich. Ich finde das alles auf jeden Fall unwichtiger als die Bilder oder wie es eingefangen wird, wie die Kamera ausgerichtet ist, was die Bilder einem quasi erzählen. Ich würde am unwichtigsten davon ist mir, glaube ich, nicht bei allen Filmen, aber wenn ich es jetzt so allgemein sagen müsste, ist das Sounddesign mir, obwohl...
Das ist halt schwer zu beurteilen, ne? Weil das nicht so
es gibt Filme, ist. Es gibt Filme, da ist das Sounddesign, also wie bei Dune, da macht das Sounddesign sehr viel aus. Aber ich kann auch ohne gutes Sounddesign leben, ich kann auch ohne guten Plot leben und ich kann auch, ich glaube, Charaktere auf 2, weil ohne irgendwie ein bisschen interessante Charaktere, die müssen mir nicht sympathisch sein wie bei dir, die müssen mich nicht in den Film reinziehen, aber die müssen schon irgendwie etwas Interessantes haben. Charaktere auf 2, Plot auf 3 und Sounddesign auf 4.
Ja, ist bei mir ähnlich, aber ich glaube wirklich, also Sounddesign würde ich bei mir tatsächlich auf den Platz 4 setzen, aber das ist so ein unterschätztes Thema, auch bei Videospielen, und wenn man sich so Amateurfilme anguckt und also der Sound nicht richtig ist, das macht schon sehr viel aus.
Es muss halt handwerklich irgendwie gut sein, aber es muss nicht herausragend sein, und bei Spielen spiele ich eh immer ohne Ton.
Ja, okay. Komisch, aber ja, okay.
FIFA halt auch nur.
Ja, okay, gut, da ist das Sounddesign halt auch.
Die jubelt von den Fans.
Die Kommentatoren, ja. Ja, also Sounddesign würde ich bei mir auch auf die 4 setzen. Danach käme für mich, das ist schwierig. die spielen halt so stark miteinander zusammen. Ne? Also das macht ja so einen Film auch aus, wie das alles so miteinander sich verzahnt. Ich würde die Cinematografie, glaube ich, sogar auf Platz 3 setzen. Und Plot und Charaktere teilen sich für mich so den ersten und zweiten Platz. Weil, ich weiß nicht, die Geschichte und die Charaktere, wenn mich das so reinzieht, das ist das, was für mich einen guten Film ausmacht. Oder zumindest einen Film, der mir Spaß macht. Und ja, das ist für mich einfach nicht ersetzbar. Also ein Film kann nice aussehen, der macht mir dann auch wirklich Spaß. Aber eine Serie mit tollen Charakteren, die eine so tiefe Geschichte aufbaut, das ist für mich nicht ersetzbar.
Ich glaube, das ist auch weit verbreitet, dass das so, dass solche Filme am besten funktionieren. Aber ich denke mir mal so ein bisschen, es ist ja so das Alleinstellungsmerkmal von der Kunst vom Film, dass du halt Bilder hast, dass du eine Kamera hast, die sich so oder so bewegen kann, die da oder da stehen kann, so ausgerichtet sein kann, dass du irgendwie über eine Visualität irgendeine Wirkung erzeugen kannst. Und diese Plot, das hat halt jede Erzählform irgendwie in sich. Deswegen finde ich, ist mir das weniger wichtig bei Filmen, weil Plot hast du auch bei Büchern, Plot hast du auch, kannst du theoretisch bei irgendwelchen Songs haben.
Ja.
So Geschichte, also hast du irgendwie ein Märchen, hast du, wenn jemand eine Geschichte erzählt, und das ist halt nicht so das Alleinstellungsmerkmal, deswegen ist es mir weniger wichtig. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wo es herkommt. Und bei Serien hätte ich auch anders geantwortet.
Ja, okay, gut.
Also bei Serien ist mir schon wichtiger, das sind mir, glaube ich, vielleicht sogar die Charaktere am wichtigsten. Zumindest wenn es über mehrere Staffeln geht, so eine Staffel nicht. Aber wenn jetzt eine Serie 6, 7 Staffeln lang dauert und nur sich auf irgendwie visuelle Spielereien und so verlässt, dann fände ich das auch nicht so gut. Da mag ich doch auch die Serien wie irgendwie Sopranos, Twin Peaks, Mad Men oder so. Mad Men, Succession am liebsten, wo die Charaktere sehr gut ausgearbeitet sind und die Story auch.
Ja, ich kann das Argument auf jeden Fall verstehen, dass bei Filmen so die Cinematografie ist das, was die halt alleine haben. Aber wie vorhin schon gesagt, diese Verzahnung halt einfach auch, dass man so die Gesichtszüge bei den Charakteren sieht, da muss es für mich nicht so ein episch-gigantisches Bild sein oder extrem kreativ sein.
Es muss auch nicht episch-gigantisch sein, es muss aber irgendwie was erzählen. Also mir fehlt das manchmal bei so sehr plot-driven Filmen wie irgendwie auch so einem Spotlight. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee.
Also solche oft so Filme über Redaktionsarbeit oder über Pressearbeit, oder Filme, die sich so sehr auf ihre Handlung verlassen, dass es einfach wirkt, als hätte man das einfach abgefilmt, damit man der Handlung folgen kann und nicht, als hätte man versucht, die Handlung mit der Art der Inszenierung irgendwie zu unterfüttern.
Verstehe, ja.
Genau, ja, das war eine sehr gute Einstiegsfrage. Also wissen wir jetzt alle, dass die Cinematografie natürlich das Wichtigste ist.
Ja.
Und aber auf dem Handy sieht man da natürlich auch nicht.
Boah, direkt exposed schon wieder.
Ja, Ronja kann es ja schneiden, wenn es zu asozial war. aber apropos Mad Men, das habe ich gerade unter anderem auch deswegen, war das präsent in meinem Kopf, weil ein Schauspieler von unserem heutigen Top-Thema auch bei Mad Men mitspielt. Ich weiß nicht, ob du Mad Men gesehen hast.
Nee.
Das ist auf jeden Fall eine absolute großartige Serie, die sogar über 7 Staffeln die hohe Qualität halten kann.
Okay, das muss ja was heißen. Ne?
Ja. Serie so über die Werbebranche in den 40er, 50er Jahren, und die zieht dich sehr in diese Welt, wo man überall rauchen durfte und die immer morgens schon mal Whisky pur getrunken hat. Und aber unser heutiges Top-Thema ist leider nicht Mad Men, sondern Fair Play, ein neuer Netflix-Film, der exklusiv bei Netflix gestartet ist, aber glaube ich nicht von Netflix produziert wurde. Der lief auch auf ein paar Filmfestivals, was man am Anfang vom Film sieht. Deswegen denke ich, dass Netflix sich die Rechte da bei einem der Festivals gesichert hat. Und
also es geht um ein Beziehungspärchen, und die arbeiten beide im selben Unternehmen, und zwar in so einem Finance-Unternehmen, was auch sehr, sag ich mal, harte Konkurrenz und kein sicherer Arbeitsplatz. Und da muss man immer so ein bisschen mit seinen Chefs klarkommen und ja darum fürchten, dass man quasi in einer Woche keinen Job mehr hat.
Ja, es wird einmal, glaube ich, gesagt, dass kaum jemand mehr als 2 Jahre da bleibt, weil irgendwann gefeuert werden.
Ja, die eine Person bekommt dann eine Beförderung. In dem Film sieht man halt dann, wie sich das wie die beiden damit umgehen, auch wie sich das auf deren Beziehungsdynamik auswirkt und welche auch inneren Probleme die Charaktere dann so ans Tageslicht bringen.
Genau, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass es steht erstmal im Raum, dass er die Beförderung bekommt, aber dann kommt es doch so, dass sie befördert wird und dann sein Chef wird. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für den Film.
Also ich muss sagen, so ein Aufhänger, ich habe bisher noch nicht viele Filme geguckt, die so eine Story behandeln. Ich muss aber sagen, ich finde es ziemlich nice, ziemlich gelungen, wie authentisch und ehrlich die Liebe zwischen den beiden am Anfang dargestellt wird. Also ich muss sagen, das hat mich schon echt überrascht, dass man am Anfang, oder zumindest ich am Anfang, sehr gemerkt habe, dass die sich so aufrichtig lieben oder zumindest eine sehr starke Sympathie da ist und dass den Film, sag ich mal, einen sehr guten Startpunkt gibt, um sich dann woanders hin zu entwickeln. Da entsteht dann halt so ein Kampf zwischen der eigenen Enttäuschung, dass man nicht die Beförderung bekommen hat, aber auch der Freude darüber, dass quasi der Partner jetzt eine bessere Position hat. Also damit muss der Typ, ich habe seinen Namen vergessen,
Luke
muss damit umgehen. Und dadurch, dass er das mit sich selbst nicht so wirklich ausmachen kann, kann er mit ihr halt darüber auch nicht wirklich reden, obwohl sie vollständig bereit wäre, sich damit zu befassen und Lösungen zu finden. Und dann geht's so bergab.
Mhm. Ja, also hat dir insgesamt ganz gut gefallen.
Ja.
Also ich finde auch das Thema auf jeden Fall interessant und ich finde den Aufhänger gut und ich finde auch, dass der Film ein paar interessante Sachen macht, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ich finde, dass so die erste Hälfte vom Film hat mir jetzt sehr gut gefallen und ich finde, danach lässt es ein bisschen nach und es verliert auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit und das passieren auch ein, zwei Sachen, die ich auch ein bisschen, wo ich mir so dachte, nee, warum?
Ja.
Warum passiert jetzt auch noch das? Das hat mich irgendwann ein bisschen gestört, da können wir natürlich jetzt auch nicht so zu viel spoilern. Aber was mir erstmal sehr gut gefallen hat, also der Film baut so eine Atmosphäre am Anfang, wie du schon gesagt hast, auf, dass er auch sehr offen ist. Es gibt tatsächlich in der ersten Szene, geht es auch um ihre Periode. Und da gibt es eine Szene, die sonst oft, glaube ich, wo Filme oft problematisieren oder da irgendwie so einen Ekel-Joke draus machen.
Ja.
Und das hat der Film, finde ich, sehr gut umgangen. Da dachte ich mir erstmal, okay, nice.
Ja.
Und ich finde das tatsächlich ziemlich clever, weil der Film zeigt so eine gleichberechtigte Ehe oder gleichberechtigte Partnerschaft, wo die auf Augenhöhe kommunizieren, ja, und nett zueinander sind. Und dann bricht das aber aus einem bestimmten Grund auseinander. Und das fand ich tatsächlich ziemlich clever eingeführt.
Finde ich genauso. Also ich finde auch besonders das letzte Viertel des Films bisschen kritisch zu bewerten. Du meinst auch teilweise ein bisschen unglaubwürdig, aber die Kommunikation zwischen denen, auch wo es brenzlicher wird, das hat sich für mich sehr echt angefühlt. Also die streiten sich dann ja auch, das fand ich einfach gut umgesetzt. Ja, bevor wir jetzt zu dem kommen, was ich kritisieren möchte, hast du vielleicht noch andere Sachen, die du dazu sagen möchtest?
Ja, also ich fand es halt, also was ich noch gut fand, war auf jeden Fall, dass, also es ist auch plausibel gewesen. Also ich fand, dass auch sehr gut dargestellt wurde direkt am Anfang, dass es irgendwie so eine gesellschaftliche Norm gibt, dass es die Frau sich natürlich für den Mann freuen muss, wenn er die Beförderung kriegt und er sich aber nicht für sie freuen kann, weil er aus irgendwelchen tieferen Gedanken oder misogynen Grundsätzen in seinem Kopf irgendwie das nicht kann. Und das ist, glaube ich, oft zutreffend und das spiegelt, glaube ich, ziemlich gut auch wieder, wie es wirklich ist. Und ich fand es fast ein bisschen schade, also dass der Film mit reinnimmt, dass erstmal vermutet wird, dass er die Beförderung kriegt. Weil dadurch wird es fast am Anfang noch ein bisschen verständlicher, weil klar, du freust dich darüber und dann kriegst du es nicht, dann bist du enttäuscht. Ich hätte es fast noch besser gefunden, wenn gar nicht im Raum gestanden hätte, dass er die Beförderung bekommt, sondern sie vielleicht drüber reden und sie sagen, boah, vielleicht kriegst du die und dann würde ich mich voll für dich freuen und er sich dann aber nicht für sie freuen kann. Das hätte diesen Punkt, finde ich, noch ein bisschen stärker gemacht, dass da irgendwie so solche Grundgedanken sind. Und was mir auch noch gut gefallen hat, es kommt im Laufe des Films geht es auch so ein bisschen um so Coaching. So Männer-Coaching, wie kommt man voran?
So Schneeballsysteme reinkauft und dann eine Person in dein Leben tritt, die eine Lösung für alles hat.
Ja, solche Dinge. Und das fand ich auch ganz gut, dass das so ein bisschen nebenbei, aber auch ein bisschen problematisiert wurde, weil das auch immer stärker dazu führt, dass er irgendwelche Gedanken hat, dass sie das nicht verdient hätte und er das verdient hätte. Und dass er irgendwie am Ende haut er dann ja auch krass misogyne Sachen raus und bringt halt so komplette No-Go-Argumente und Aussagen. Und dass ich aber auch halt passend fand, dass das nie durch irgendwelche Zahlen gebackt wurde. Weil die, also Vorgesetzten reden halt die ganze Zeit über Zahlen. Der hat 90 Millionen gebracht, die hat diese gute Entscheidung getroffen. Und es gibt halt überhaupt kein logisches Argument, warum er sagt, er hätte diese Position verdient.
Ja.
Weil er scheinbar auch überhaupt keinen tollen Job macht.
dass es im Raum steht, dass er eine Beförderung bekommen könnte, das fand ich eigentlich ganz cool, weil es war ja nicht nur, dass sie statt ihm die Beförderung bekommen hat, was ja gesellschaftlich halt auch so ein Ding ist, ne, wenn, also jetzt nicht unbedingt in unseren Kreisen, aber ne, was ist, wenn die Frau der Breadwinner ist, mehr verdient, so Kindeserziehung und das war dann halt noch so ein zusätzlicher Faktor. Man hätte es natürlich auch dabei belassen können, dass einfach nur sie jetzt die höhere Position als er hat, aber ich fand, dann hat's, so ist es noch ein bisschen greifbarer, warum er so entgleist ist.
Mhm. Ja. Ja, obwohl das natürlich komplett zu Unrecht ist alles und auch völlig übertrieben und auch krass. Ja, und sonst fand ich so diese Dynamik von irgendwie der, wie die da am Arbeitsplatz mit umgehen, weil es in den USA ist es ja auch meistens verboten, innerhalb von Unternehmen da eine Beziehung zu führen. Das fand ich auch ganz gut und auch so, wie diese harte Finanzwelt so ein bisschen dargestellt wird, fand ich auch irgendwie plausibel und was da für ein Druck herrscht und was da wirklich für komplett problematische Arbeitsverhältnisse vorherrschen, ja.
Ja, es gibt ja bei denen auf der Arbeitsstelle auch wieder diese typischen Bros, sage ich mal, die dann auch harmlose, in ganz großen Anführungszeichen, Scherze machen, was sie wohl für diese Beförderung getan hat.
Ja.
Und er bekommt das mit und in einer anderen Situation wäre das vielleicht dann, hätte er dagegen was gesagt oder das zumindest nicht so aufgenommen, aber da hat er sich das scheinbar persönlich genommen und auch so in den Kopf gesetzt bekommen.
Ja.
Und
das fand ich auch eigentlich ganz gut inszeniert, weil alles halt so ein bisschen nebenbei passiert. Wurde nie so mit dem Finger auf diesen einen Spruch oder auf diese eine Aussage von irgendeinem Arbeitskollegen gezeigt, sondern es wurde so, es ist nebenbei passiert und es hat sich so nach und nach aufgeschaukelt und aufgebaut. Das hat der Film, finde ich, ganz gut dargestellt.
Ja.
Aber ja, wir wollen natürlich nur nicht nur Positives sagen. Also, was hat dir denn nicht gefallen?
Ja, also erstmal vielleicht eine Triggerwarnung. Es gibt eine kurze Szene über sexualisierte Gewalt und die, muss ich sagen, fand ich auch außerhalb der Filmgeschichte etwas schwierig. Also klar, für viele Zuschauer wird sehr deutlich sein, dass es sich um sexualisierte Gewalt handelt, aber der Film betitelt die nicht ganz so klar. Das passt auch zum Rest des Films, weil viele Sachen so nebenbei passieren und sich aufbauen und so vom Zuschauenden zusammengereimt werden können. Aber hier könnte man argumentieren, dass sie eventuell nicht ganz so korrekt eingeordnet werden kann von manchen Personengruppen. Am Ende wird da auch so Aussage gegen Aussage stehen gelassen. Und das hat mich ein bisschen so an diese Social-Media-Diskussion zu Misshandlungsopfern und Anschuldigungen und Beweislage und so erinnert, dass häufig dann halt auf die Seite gesprungen wird, aber sie hat ja keine Beweise. Oder das war so und so und jetzt im Nachhinein versucht die das anders darzustellen. Zumindest der Anfang dieser Szene scheint einvernehmlich zu sein, aber es entwickelt sich dann halt in eine Richtung, die auf jeden Fall als sexuelle Gewalt zu betiteln ist. Ja, das ist, ich glaube, diese Personengruppen, die auch auf Social Media diskutieren, könnten sich am Ende nach dem Film auch auf die Seite des Mannes schlagen und sagen, aber es war ja am Anfang einvernehmlich und sie hat das dann nicht richtig kommuniziert.
Also ich fand diese Szene auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem damit habe, wenn ein Film solche Sachen in den Raum wirft. Also ob ich es schlimm finde, wenn quasi die Zuschauer herausgefordert werden und der Film nicht ganz klar am Ende irgendetwas aussagt, sondern das quasi im Raum stehen lässt. Und klar kann es dann Leute geben, die so diskutieren, aber daraus entsteht dann ja auch irgendwie eine Debatte. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, wenn man sowas immer ganz klar macht als Film. Aber ich fand die Szene trotzdem auch nicht so gut, weil erstens fand ich den Anfang von der Szene, ich fand es eine falsche Entscheidung von den Filmemachern, dass es überhaupt diese einvernehmliche Situation gibt.
Ja.
Also ich fand, das hat keinen Sinn gemacht und ich fand, das hat auch sie sehr schwach dastehen lassen. Und zweitens fand ich es auch, hatte ich davor schon öfter das Gefühl, okay, irgendwie versucht ihr jetzt gerade zwanghaft, dass sie auch so ein bisschen verrückt wirkt. Als wollte jetzt sagen, aber sie dreht ja auch ein bisschen am Rad. Dabei hat sie eigentlich so gut wie gar nichts falsch gemacht.
Ja.
Also sie hat eigentlich fast gar keine schlimme Sache gemacht. Und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, der Film wollte am Ende dann doch ein bisschen das so dastehen lassen, als ob beide jetzt hier so einen Rosenkrieg führen und beide wären ja ein bisschen durchgedreht und beide hätten ja ihre Probleme und hätten falsche Sachen gemacht. Und dazu passt dann auch dieser einvernehmliche Moment am Ende. Und zusätzlich fand ich auch nicht so ganz glaubwürdig, wie er so zum kompletten Psycho geworden ist. Ja. Also das ging mir dann irgendwann ein bisschen zu schnell und fand ich dann nicht mehr so ganz sinnvoll. Auch es gibt so eine Szene, da geht er zu seinem Vorgesetzten und erzählt ihm, dass er irgendwie so der große, sein großes Vorbild ist. Und da dachte ich mir auch so, okay, das ist jetzt also auch ein bisschen drüber, was er da gerade abzieht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich verstehe, es war auf jeden Fall am Ende ein bisschen problematisch und auch die letzte Szene, das war auch alles ein bisschen seltsam. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber...
Das ist halt auch das Ding, diese letzte Szene führt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr dazu, so oder der gesamte letzte Teil so von wegen, dass sie halt auch verrückt ist. Und
ja.
Ja, das...
Und dass sie auch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der Film versucht jetzt darzustellen, sie ist jetzt in der Machtposition und sie fängt jetzt auch an, das so auszuleben. Und das kommt aber so am Ende auf einmal und das hat, finde ich, gar nicht zu ihrer Figur gepasst.
Ja.
Das, also sie wollte ja dann auch so ihren höheren Status irgendwie manifestieren. Und das hat irgendwie alles dann, finde ich, so im letzten Drittel alles nicht mehr so ganz zusammengepasst. Und fand ich ein bisschen schade, weil ich das Thema und den Anfang eigentlich ziemlich gut fand. Aber irgendwie hat der Film sich nicht darauf verlassen, mit so Nuancen weiterzuspielen, sondern musste dann irgendwie die große Atombombe raus.
Ja, das trifft es ganz gut. Ja, ich finde auch nicht, dass jeder Film das immer so konkret ausschreiben muss und hier, du Zuschauer, hast das jetzt so und so zu interpretieren. Aber in diesem sozialen Klima, auch mit der MeToo-Bewegung und dass Frauen vor allem auf Social Media häufig so angezweifelt werden, von wegen, dass es eine valide Experience ist, die hatten oder nicht, fand ich das irgendwie einfach ein bisschen schwierig, dass das so offen gelassen wurde. Oder nicht offen, aber also für viele ist es ja klar, aber dass da genügend Nuancen oder Faktoren waren, die Leute dazu bringen könnte, etwas anderes zu glauben.
Ja, das stimmt, stimmt auf jeden Fall. Ich hätte diese ganze einvernehmliche Sache einfach weggelassen.
Ja.
Ich fand das wirklich, ich dachte in dem Moment, bitte, ich hatte wirklich vorher gedacht, bitte nicht. Und dann ist es passiert und dann dachte ich, no. Und ich glaube, erstmal wird es noch verhindert, glaube ich. Dann dachte ich, okay, puh, die kommen nochmal raus und dann nach doch. Und dann dachte ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum? Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen unnötig. Da hätte Ronja, glaube ich, auch gesagt, dass sie das nicht gut fand. Also
kann ich mir auch gut vorstellen.
Haben wir sie hier gut vertreten. Okay, ja, das ist auf jeden Fall Fair Play. Ich würde sagen, man kann sich den trotzdem gut angucken und ist auf jeden Fall einer der sehenswerteren Netflix-Original-Filme.
Finde ich auch.
Und was am Ende von jeder von jedem Top-Thema natürlich ansteht, ist die Bewertung.
Ah,
wir bewerten
stimmt,
ja immer wir bewerten ja immer beim Letterboxd-Kanal von StreamUp, dem ihr natürlich gerne folgen könnt, gibt es in den Shownotes. Und da müssen wir uns jetzt auf eine Bewertung einigen, die dann da eingetragen wird.
Schwierig.
Ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich wusste ja, dass das kommt. Und da ich doch das Thema interessant finde, ich ihn auch nicht schlecht gemacht finde und ich einige inhaltliche Aspekte auch sehr gut fand, Inszenierung war auch meist weitestgehend gut und ich mag so Workplace-Stories auch eigentlich gerne, würde ich aufgrund der Probleme aber gegen Ende 3 Sterne geben.
Okay. Ja, ich würde auch dem Film sehr starker Start geben, teilweise sogar 4 Sterne, so mit der Erwartung, was da noch kommen könnte, aber das Ende war mir dann das ist dann doch stark abgefallen. Deshalb ganz okay 3,5 Sterne.
3,5?
Ja.
Jetzt müssen wir uns einigen, ne?
Ja, wir können eine Münze werfen.
Aber ganz, ganz starke 3,5 hast du gesagt?
Nein, schwache.
Schwache, ja, dann sind dann wir ja nah an der 3. Alright, dann kriegt der Film von uns 3 Sterne, aber von mir trotzdem eine Schauempfehlung. Ihr könnt auch einfach nur die ersten 3 Viertel gucken.
Ja, und dann einfach was anderes machen.
Dann einfach Castlevania gucken.
Ja, aber das Originale dann.
Alright, über Castlevania reden wir auf jeden Fall gleich noch bei den Streaming-Tipps. Also die kommen jetzt, also schaltet auf jeden Fall nicht ab, sondern bleibt dran, denn die schnellen Streaming-Tipps sind nicht mehr so schnell wie früher. Das heißt, wir reden auch ein bisschen über die Sachen und rushen dann nicht mehr so durch. Also hört auf jeden Fall weiter, wenn wir jetzt zu den schnellen Streaming-Tipps kommen. Und Wes Anderson hat auch ein paar Kurzfilme, die jetzt neu bei Netflix gestartet sind. Über die reden wir auch gleich noch bei den schnellen Streaming-Tipps.
Netflix.
Dann starten wir mit Netflix und mit Castlevania, wie heißt sie nochmal?
Nocturne.
Castlevania Nocturne, das war einer Sekunde auch gesagt. Mit Castlevania Nocturne, eine Serie, bei der wir auch kurz überlegt hatten, die heute als Top-Thema zu nehmen. Aber ich habe dann doch nur wenig davon schauen können. Aber Max hat auf jeden Fall mehr gesehen und kann jetzt ein bisschen berichten.
Ja, so viel mehr glaube ich auch nicht. Aber Castlevania Nocturne ist ein Spin-off zum erfolgreichen Netflix Original Castlevania. Und im Original geht es um Dalukat und Alucard und Dracula und was auch immer. Ja, eine Vampirgeschichte, die so mittelalterlich spielt mit viel Fantasy und Magie. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, kann ich empfehlen. Castlevania Nocturne ist aber dann nicht ganz so gut gelungen. Also es ist wieder eine Mischung von westlichen und südostasiatischen Animationsstilen und sieht meiner Meinung nach auch wirklich gut aus. Also obwohl das Setting sehr düster und brutal ist.
Aber mal ganz kurz, sagt man das nicht irgendwie auch zu jeder Anime-Serie, dass die gut aussieht?
Nee. Also,
Ich kenne mich nicht so aus, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass noch nie jemand gesagt hat, diese Anime-Serie sieht nicht gut aus.
Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Animationsstil, also wie die Charaktere auch aussehen, wie die Farben verwendet werden, und den Animationen selbst. Zum Beispiel Attack on Titan sieht sehr düster aus, aber in der vierten Staffel wurde das Studio gewechselt und das sieht schrecklich aus. Also die Animationen sind komplett grausam, da denkst du dir, das hat ein Fünftklässler gemalt. Deshalb, ich sage schon auch häufiger mal, dass Animes aussehen. Okay. Ja, also ich finde aber Castlevania Nocturne sieht wie das Original ziemlich nice aus und hat so einen sehr sauberen, kantigen Zeichenstil. Aber da endet das Lob bei mir leider auch schon. Weil ja, im originalen Castlevania gibt es viele starke Charaktere, an die man sich auch erinnert. Also jede Fraktion hatte wirklich tolle Persönlichkeiten. Vor allem bei den Vampiren, da gibt es einen Forgemaster, der quasi Monster erschafft. Und der war wirklich so cool. Ja, die drei Charaktere, der Belmont, seine Begleiterin und die Mutter der Begleiterin. Ja, vor allem auch durch das schwache Voice-Acting einfach nicht überzeugend. Und hat mich letztendlich dann auch davon abgehalten, die Serie weiterzuschauen. Ich habe nach 4 Folgen aufgehört. Ich weiß nicht, was da bei Netflix passiert ist, aber das ist wirklich ein Tag- und Nachtunterschied zur Originalserie. Deshalb, ich kann es euch nur sehr vorsichtig empfehlen, wenn Castlevania euch gefallen hat. Schaut lieber Castlevania einfach nochmal statt Nocturne. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Ja, also ich habe reingeguckt und ich fand es auch nicht so interessant. Aber irgendwie komme ich auch nicht so gut in Animes rein. Ich habe auch immer noch nicht Attack on Titan weitergeguckt, was Max mir schon mal öfter ans Herz gelegt hat. Und ich bin auch da nicht so richtig reingekommen. Und viel mehr kann ich auch ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Ich habe auch die Originalserie nicht gesehen. Ich glaube, ich bin einfach nicht so im Anime-Game. Alright, das nächste ist JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Das ist ebenfalls bei Netflix gestartet.
Ja, einer der größten, meistgemimtesten Animes überhaupt, oder unserer Zeit eher. Der geht jetzt in die 4. Staffel mit Golden Wind. Und für alle, die JoJo's noch nicht kennen, es hat ein bisschen schwierigen Einstieg, aber es ist einer der lustigsten Animes und es lohnt sich wirklich.
Okay, dann gucke ich da nicht rein.
Ja, Attack on Titan, Leon.
Ja, ich weiß, es ist der Maßstab. Dann ist noch gestartet The Suicide Squad. Haben wir hier bestimmt auch schon mal empfohlen. Der startet auch dauernd irgendwo. Das ist die zweite Verfilmung, die von James Gunn, die Suicide Squad-Verfilmung, die deutlich besser ankam als die von Zack Snyder.
Ohne Jared Leto.
Ohne Jared Leto, genau. Ist dieser über das Suicide Squad sehr viel Fäkalhumor und Jokes und Brutalität, und ich fand den Film auch nicht so toll, aber er wurde damals irgendwie aus irgendeinem Grund ziemlich gefeiert. Ich fand den aber ehrlich gesagt ziemlich schlecht.
Okay. Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen.
Ja.
Als nächstes haben wir die Spy Kids Reihe, zumindest Teil 1 bis 3. Das ist eine Action-Komödie mit Kids und für Kids.
Und letztes Mal, also in der letzten Folge haben wir über Spy Kids Armageddon gesprochen. Das war der 4. Teil, der kam exklusiv bei Netflix. Ja.
ja, da geht es um so geheime Spionagesachen und coole Gadgets und die Kinder müssen ihre Eltern retten. Also eher so ein Familienfilm.
Sehr gut. Dann ist gestartet Spider-Man No Way Home. Das dürfte nochmal ein Neustart sein, auf den sich sehr viele gefreut haben. Der lief, glaube ich, bisher nur bei Sky. Und ja, das war der dritte Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland und der war wirklich ein extrem großer Kinoerfolg.
Ja.
Also das war ein Riesending, natürlich hauptsächlich, weil es in diesem Film nicht nur Tom Holland als Spider-Man zu sehen gibt. Hast du ihn gesehen?
Ja, ich fand den richtig nice. Ich weiß, du fandst ihn nicht so toll, aber bei mir hat es die richtige Ecke Nostalgie gekitzelt.
Das war halt einfach Fanservice, der Film, und ja, ich fand es auch ganz funny und im Kino wurde auch teilweise gejubelt und so. aber es war dann doch sehr viel Fanservice und also ja, wenn du so an Plot interessiert bist, dann hat er doch da komplett gefehlt.
Das stimmt, aber der Charaktere. Fanservice hat das ersetzt.
Fanservice, also auch, wäre das auf der Liste gewesen, wäre das dann auf Platz 1.
Ah, boah, das ist schwierig. In ganz bestimmten Szenarien, ja.
Ja, genau. Der ist jetzt ebenfalls bei Netflix zu sehen, sogar in der Kino- und in der Extended-Fassung. Habe ich in einem TikTok gesagt, als ich das angekündigt habe, in der Kino- und der Extended-Fassung. Und da kam ein Kommentar, hä, bist du dumm, seit wann heißt das der Kino? Lerne erstmal Deutsch. Da dachte ich auch so, also richtig Vorwurf von Lerner, geh erst mal Deutsch lernen und so.
Ja, die TikTok-Kommentare, die sind Comedy.
Ja, und die andere angesprochene 11 Staffeln lange Serie ist natürlich The Walking Dead. Da ist jetzt Staffel 11 Teil 3 bei Netflix gestartet und ich glaube, dazu muss man wirklich nichts mehr sagen.
Ja, ansonsten haben wir noch Lupin. Da kommt jetzt auch der dritte Teil auf Netflix. Ich glaube, das ist auch
rausgekommen.
Ist schon draußen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich beliebt. Und ja, in Lupin geht es um einen Meisterdieb, gespielt von Omar Sy, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Den kennt ihr vielleicht von...
Hommage an Cristiano Ronaldo.
Oh, ja, das wäre die Chance gewesen.
Das wäre die Chance gewesen.
Ja. Den kennt ihr vielleicht von Ziemlich beste Freunde. Und ja, der begeht mit ausgeklügelten Plänen und coolen Verkleidungen so Millionenräube. Und ja, wer Spaß an Heistfilmen hat, für den ist Lupin bestimmt ein Reingucken wert.
Nice, ja, oh, haben sich auch sehr viele drauf gefreut, glaube ich. Ich habe es leider immer noch nicht gesehen, aber es ist schon sehr beliebt.
Ja. Ja, als nächstes haben wir Diaries, Staffel 2, Teil 1. Das ist eine typische Teenie-Serie aus Italien. Da habt ihr auch alle typischen Teenie-Tropes mit Liebe und Drama. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen.
Und dann ist noch etwas gestartet, was ich ziemlich interessant finde. Und zwar sind 4 Kurzfilme von Wes Anderson, einem Regisseur, der auch, glaube ich, bekannter ist als der mit seinem Stil bekannter ist als mit seinen Filmen.
Ja.
Der hat zuletzt Asteroid City gemacht und davor Filme wie Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel oder Rushmore oder
Royal Tenenbaums. Darjeeling Express oder wie auch immer der Film ausgesprochen wird.
Darjeeling Limited.
Genau.
Genau, der auf jeden Fall durch seinen sehr eigenen und sehr auf Symmetrie und Farben ausgelegten Stil auffällt, sodass er da auch irgendwie im letzten Jahr einen ziemlichen Hype auf allen Social-Media-Plattformen bekommen hat. Da gab es irgendwie Wes Anderson, also Star Wars von Wes Anderson, Harry Potter von Wes Anderson und so ganz viele Bilder gingen darum. Hat also einen sehr eigenen Stil und er hat jetzt 4 Kurzfilme auf Netflix gebracht. Einer dauert 40 Minuten, die anderen 3,17. Und ja, ich fand die, also ich habe 2 bisher gesehen und ich fand die tatsächlich ganz nice.
Ich muss sagen, die waren auch, ich habe auch 2 gesehen und die sind durch und durch Wes Anderson. Also, ja, wer Asteroid City noch nicht gesehen hat, ich glaube, das ist so mit der Wes Anderson-Szene, der Wes Anderson-Film, der am meisten Wes Anderson sind und so wirken auch die Kurzfilme. Ich weiß nicht, was du jetzt gesehen hast. Ich habe Der Schwan und Gift gesehen.
Ich habe Der Schwan und diesen Haupt 40 Minuten gesehen.
Okay.
Ja. Also ich finde, dass irgendwie das ziemlich gut passt zu Wes Anderson, so eine kurze Form, muss ich sagen, weil bei so Filmen wie Asteroid City, den ich auch gut fand, aber irgendwie hat man manchmal auch das Gefühl, okay, es ist jetzt auch ein bisschen auserzählt, dieser prägnante Stil und so viel kommt da nicht mehr. Und man muss sagen, diese Filme sind so auch ein bisschen wie Asteroid City, wie so Theaterstücke aufgebaut und es gibt auch einen Erzähler, nur dass der Erzähler diesmal sogar auch selbst Teil des Stückes ist. Also wir sehen die Figur, also die Figur, die es erzählt, die handelt auch danach. Und es ist so ein bisschen, sind so ein bisschen bebilderte Theaterstücke. Und irgendwie so für so einen kurzen Snackable-Content fand ich das teilweise sehr interessant, sehr gut gemacht. Das ist wieder dieser Wes Anderson-Stil, der auch in so einer kurzen Form, finde ich, sehr gut funktioniert. die Geschichten waren gut und ja, deswegen gibt es von mir dafür einen Daumen nach oben.
Ja, also für Gift würde ich auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben geben. Ist ja auch ein, sag ich mal, ziemlich krasser Cast dabei mit Benedict Cumberbatch und Dev Patel, den ich immer super witzig finde. Ja, auch tatsächlich ziemlich gute Spannung mit einem interessanten kleinen Twist am Ende. Fand ich ziemlich nice umgesetzt. Der Schwan fand ich hingegen, war ein bisschen deprimierend und hat mich in der ersten Hälfte nicht so gecatcht. Also da ist es ja nicht mal so, dass einer der Schauspielenden ein Erzähler ist, sondern dass der Erzähler einfach im Bild steht und selbst und erzählt, gar nicht so wirklich handelt.
Mhm. Aber er liegt dann auch auf den Gleisen und so.
Das stimmt.
Also ja. Er macht was, aber ja, er erzählt eigentlich fast die ganze Zeit.
Ja, das ist so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen schwer, sag ich mal, reinzukommen. Aber letztendlich auch ganz cool. Aber der hat mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Für wen sind diese Filme? Wo ordnen die sich so in dieser Filmbranche ein? Weil Kurzfilme sind ja häufig so entweder Budgetproduktionen oder so Pilotprojekte für junge Filmschaffende. Und Wes Anderson ist ja, sag ich mal, keins von beiden.
Also, ja, gute Frage. Ich glaube, also es sind ja, das basiert, die basieren ja alle auf Kurzgeschichten von Roald Dahl, glaube ich.
Genau.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass er vielleicht Fan ist und sich dachte, die wird er gerne mal verfilmen, aber das reicht nicht für einen Langfilm und dann macht man das irgendwie. Ich denke mal, für Netflix ist das so ein bisschen ein Prestigeprojekt. Irgendwie man nimmt einen Regisseur, der irgendwie renommiert ist und einen großen Namen hat und lässt sich halt ein paar Kurzfilme drehen, was wahrscheinlich nicht so teuer ist und nicht so viel Aufwand. Und dann ist das, denke ich, so entstanden. Aber ja, es gibt nicht so eine riesige Zielgruppe, außer halt Leute, die sich viel mit Filmen auseinandersetzen. Ich glaube, für die ist das schon ein nettes, irgendwie so Add-on. Und vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen für Wes Anderson war, dass er ein bisschen so ausprobieren wollte, wie weit kann er gehen, irgendwie mit diesem Stilbruch oder mit diesem theaterhaften, diesem Integrieren von dem Theaterhaften in Filme, weil bei Asteroid City gab es ja auch schon diesen Erzähler, aber der stand halt noch außerhalb von den Szenen. Ja. Und jetzt wird es so komplett vermischt und dass er es einfach mal ausprobieren wollte, so als kleine Fingerübung. Und ich glaube, seine ganzen bekannten SchauspielerInnen, die kriegt er halt, weil die irgendwie mit ihm drehen wollen.
Ja.
Wobei, jetzt weiß ich nicht, wenn sie für Netflix sind, vielleicht haben die auch einfach dann normale Gage bekommen. Aber
das kann auch sein, ja.
Aber ich denke mal, länger als ein, zwei Drehtage dauert das dann auch nicht unbedingt.
Ich glaube auch nicht. Ja, mein Schluss war dann letztendlich auch, dass Wes Anderson wahrscheinlich die Geschichten einfach so toll fand, dass er die gerne an mehr Menschen verteilen wollte. Das war so mein bester Gedanke dazu. Und ich glaube, also ich kenne Wes Anderson natürlich nicht persönlich leider, aber ihm würde ich das so als Regisseur schon zutrauen, dass er sowas machen würde, einfach um die Geschichten auch zu verteilen.
Ich denke auch einmal das und was natürlich auch immer sein kann, ist, dass er dafür auch schon Geld bekommen hat. Ne? Also es gibt auch immer mal Regisseure, die dann mal irgendwie so Werbespots für Prada oder so drehen oder so längere irgendwie Werbespots für irgendwelche Modemarken oder Parfummarken oder so. Und das in diesem Fall auch so war, dass Netflix ihm einfach ein bisschen Geld geboten hat und er das irgendwie eine coole Idee fand und dann einfach gemacht hat, wobei ich das ein bisschen bezweifle. Ich denke auch, er wollte einfach die Geschichten erzählen.
Ja.
Ja, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Also es ist jetzt kein so Mainstream-Content, aber wenn man sich so ein bisschen für den Wes Anderson-Stil interessiert und allgemein dafür, was irgendwie man auf cinematografischer und erzählerischer Ebene machen kann in Filmen, dann finde ich das schon sehr interessant.
Ja, ich finde es auch cool, vor allem bei den 17-Minuten-Filmen, du verlierst ja nichts. Ne? Wenn es dir nicht gefallen hat, hast du 17 Minuten vielleicht verschwendet und dann schaust du die anderen nicht.
Ja.
So, deshalb, ich würde jedem mal empfehlen, reinzuschauen. Guckt, ob es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann habt ihr noch drei andere Kurzfilme.
Disney Plus.
Ja, bei Disney Plus ist Geistervilla gestartet. Das ist eine Neuauflage von dem 2003er Film Geistervilla mit Eddie Murphy. Und der wurde jetzt nochmal neu verfilmt. So ein ja, leichter Grusel-Horror-Fantasy-Film, den man aber, glaube ich, trotzdem mit der ganzen Familie gucken kann. Unter anderem mit Lakeith Stanfield, mit dem eben schon erwähnten Jared Leto, der ist anscheinend hier dann gelandet. Und Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, also ein ganz cooler Cast eigentlich. Und ja, wen es interessiert, gibt es jetzt bei Disney Plus.
Meinst du, der hat seinen Mitschauspielenden dann auch so Geister in den Briefkasten geworfen?
Wer?
Jared Leto. Der hat das doch auch als Joker dann so tote Mäuse an Mitschauspielende geschickt. Echt? War er das nicht? Ja, Method Acting und so.
Das klingt aber so wie, ich will jetzt Method Actor sein und mache es einfach, weil ich will auch dazugehören.
Ja. Ja, das war auch, ich glaube, Margot Robbie hat sich da sehr darüber beschwert, dass das sehr über die Grenze ging und unprofessionell war.
Ja, zu Recht, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, als nächstes haben wir The Boogeyman. Das ist eine Stephen King-Verfilmung aus diesem Jahr. Und ja, das ist ein typischer Horrorschocker. Also wenn ihr Lust habt, mal auf einen gruseligen Abend mit Freunden. Das ist, glaube ich, nicht ganz so ein Familienfilm wie Geistervilla. Ja, aber Horrorschocker.
Horrorschocker.
Als nächstes kommt dann mein persönliches Disney Plus Highlight mit Tom Hiddleston. Und zwar Loki Staffel 2. Wer die erste Staffel gesehen hat, weiß, Lokis größter Gegner ist Loki selbst. Und ja, es geht um das Multiversum, Vergangenheit und Zukunft. Und tatsächlich hat Owen Wilson hier auch endlich mal wieder eine ganz coole Rolle als Lokis Strafvollzugsofficer.
Ja, ich habe die erste Staffel auch gesehen, fand, war so eine der besseren Marvel-Serien. Aber ehrlich gesagt, bin ich trotzdem nicht so motiviert, die jetzt weiter zu gucken.
Also ich fand es cool, so als kleinen Snack nebenbei. Ist jetzt kein Better Call Saul, kein Succession, ne? Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich fand die Ideen ganz witzig. Und da ist ja auch viel, sag ich mal, viel Abgespacedes dabei. Also mit diesem Paralleldimension, in der die sich da bewegen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Und für Marvel-Fans natürlich nice, dass jetzt Staffel 2 draußen ist. Dann kommen wir zu Amazon Prime.
Amazon Prime.
Und bei Amazon Prime sind einige Filme gestartet, die ich sehr nice finde. Da wäre zum einen Carrie, und zwar das Original von Brian De Palma. Das ist eine Verfilmung von dem ersten Roman von Stephen King, der ebenfalls Carrie heißt. Und das ist ein sehr guter Horrorfilm. Es geht um ein kleines Mädchen, das so besondere Fähigkeiten hat, aber gleichzeitig auch Probleme in ihrem Umfeld. Und ja, es ist ein sehr gutes Buch und eine sehr gute Verfilmung, die ich allen Horrorfans sehr ans Herz legen kann. Die gibt es jetzt bei Prime. Dann ist gestartet Die glorreichen Sieben. Das ist ein klassischer Western aus Hollywood von 1960. Ein Remake von dem Akira Kurosawa-Classic Die Sieben Samurai, der quasi die Handlung von Sieben Samurai in die USA verlegt. Und ja, es geht um sieben Männer, die quasi ein Dorf verteidigen gegen Banditen. Und das ist so einer der großen Western der amerikanischen Filmgeschichte. Dann sind gestartet Matrix 1 bis 4. Ist jetzt kein Geheimtipp, aber eine Reihe, von der ich zumindest Teil 1, 2 und 4 sehr empfehlen kann. Den dritten mag ich nicht so gerne. Du hast ja noch nicht gesehen, ne?
Ich habe den ersten und den zweiten so in Ausschnitten gesehen, aber ja, ja. Ich bin wohl kein großer Cineast.
Also Matrix 1 ist natürlich ein Must-Watch. Das ist einer der großen Science-Fiction-Filme, der ja auch so oft irgendwie genannt wird. Und diese rote Pille, blaue Pille-Thematik wird ja gefühlt auch alle paar Wochen irgendwo aufgegriffen. Und allein deswegen sehr sehenswert. Teil 2 hat auch großartige Action und ich mochte auch im Gegensatz zu vielen anderen Teil 4 sehr gerne, der irgendwie sehr selbstreferenziell auf seine eigene Existenz verweist, sag ich mal. Also den mochte ich auch sehr. Dann noch eine Trilogie und zwar Zurück in die Zukunft. Ich glaube, die ist eigentlich die ganze Zeit bei Prime. Die fliegt immer mal für 2 Wochen raus. Aber auch hier Teil 1 und 2 natürlich absolute Classics und kennen wahrscheinlich die meisten auch schon. Aber wer Lust hat auf einen unterhaltsamen Familienfilm am Abend, der sollte sich Zurück in die Zukunft angucken. Du auch. Und dann kam außerdem Top Gun Maverick, was mich ein bisschen gewundert hat, weil der ja ein Paramount-Film ist und bisher auch nur bei Paramount Plus war und jetzt der aber bei Prime. Ja, und den gibt es jetzt auf jeden Fall auch bei Prime. Das heißt, alle, die diesen Actionfilm, der Ronjas Lieblingsfilm ist, verpasst haben, können sich den jetzt bei Prime angucken. Und ja, ich fand den auf jeden Fall damals im Kino sehr gut.
Ja, ich fand den tatsächlich auch ziemlich gut, obwohl ich, obwohl weder sonderlich Charaktere noch Plot vorhanden waren. Aber für die paar Action-Szenen, die es gibt, im Kino hatte ich da tatsächlich Gänsehaut von.
Es ist sehr intensiv, so ein Achterbahnfilm halt, ne? Der gibt ja echt so die Feelings, aber der baut das irgendwie gut auf. Ist so ein klassischer 80er-Jahre-Actionfilm mit halt neuer Technik und das hat ziemlich gut funktioniert. Am besten aber auf dem großen Fernseher und mit gutem Sound gucken.
Hier ist das Sounddesign, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch zweimal drin. Beim zweiten Mal war es im Kino leiser und das war direkt ein Riesenunterschied.
Kann ich mir vorstellen, ne?
Yes.
Als nächstes haben wir die Batman Animated Series von 1992. Die ist vielleicht ganz interessant für die Star Wars Fans, weil der Joker wird von Mark Hamill gesprochen. Viel mehr kann ich darüber leider aber auch nicht sagen. Ja, zudem kommt noch Last Exit Schinkenstraße. Das ist mit Bjarne Mädel und Marc Hosemann. Eine deutsche Comedy über zwei Musikanten. Ich glaube, da weiß man schon, worauf man sich einlässt.
Ja, soll aber, glaube ich, auch ganz nice sein.
Sky/Wow.
Dann kommen wir zu Sky/Wow, wie Ronja immer sagt. Und da ist nur ein Film gestartet, der nennenswert ist, und zwar ist das Knock at the Cabin. Das ist der neueste Film von M. Night Shyamalan, dem berühmten Twist-Regisseur, der immer einen Twist hat. Wobei in dem Film, ja, so einen richtigen Twist gibt es eigentlich gar nicht. Es geht um eine Familie, die in einem Haus im Wald Urlaub macht und dann wird ans Cabin genockt, wie der Titel schon sagt. Und dann stehen so ein paar Leute vor der Tür, die auf einmal denen irgendwelche Sachen erzählen, dass irgendwer von denen umgebracht werden muss, dass irgendwie sonst die Vernichtung über alle kommen wird und dass die die auserwählte Familie sind. Und das ist so ein guter Horror-Thriller, sage ich mal. Jetzt nicht super gruselig, aber schon relativ hart. Ende ein bisschen seltsam, aber hat mir gut gefallen.
Ich lese hier auch gerade, dass ein Spiritual Successor zum Cabin in the Woods sein soll, falls du den gesehen hast.
Leider nicht, aber ich weiß.
Er hat so eine Horrorparodie fast schon, wo man auch so Teenies in eine Waldhütte steckt.
Die aber sehr clever sein soll, ne?
Ja, genau. Und dann sind so alle klassischen Horror-Bösewichte mit dabei und die typischen Horror-Tropes. Ja.
Okay, ja, interessant. Ja, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Den fand ich ganz gut. Kein Meisterwerk, aber ganz gut.
Die Mediatheken.
Meisterwerke gibt es dafür aber bei der Arte-Mediathek. Denn in der Mediathek von Arte gibt es aktuell viele Filme von Lars von Trier. Und ich weiß, Lars von Trier ist eine streitbare Persönlichkeit, ist ein dänischer Regisseur, der so zu den umstrittensten, aber gleichzeitig auch größten und bekanntesten europäischen Filmemachern gehört. Und ja, bei der Arte-Mediathek gibt es tatsächlich einige Filme von ihm. Breaking the Waves auf jeden Fall gucken, Dogville auf jeden Fall gucken. Und dann gibt es sogar mit The Element of Crime, Epidemic, Europa auch noch Filme so aus seiner ganz frühen Phase, die man, glaube ich, sonst kaum zu sehen bekommt. Und mit Dancer in the Dark ein düsteres Musical, was für mich einer der besten Filme aller Zeiten ist.
Okay, krass, hohes Lob.
Und The House That Jack Built ist auch sein neuester Film, glaube ich, gewesen. Auch ein sehr harter und sehr einzigartiger Film, den man sich nur angucken sollte, wenn man mit harten und auch emotional harten Szenen klarkommt. Vor allem, wenn man damit klarkommt, wenn diese Szenen nicht so richtig eingeordnet werden, sondern es gleichzeitig so eine ganz andere Stimmung herrscht, die gar nicht dazu passt, was eigentlich passiert. Aber all diese Filme sind auf jeden Fall sehenswert, sind sehr interessant, sind teilweise sehr brutal und setzen sich so viel mit den Abgründen von Menschen auseinander. Aber es ist tatsächlich einer der Regisseure, die mich damals zum Film gebracht haben. Und deswegen, also bei Arte, könnt ihr euch jetzt ganz viele Filme von Lars von Trier angucken. Bevor wir zum Ende kommen, stehen natürlich noch unsere Sachen, an die wir uns auf die Watchlist setzen. Und Max hat auch was vorbereitet, da Ronja ja heute jetzt nichts Neues vorstellen kann.
Ja, bei mir sind es ausnahmsweise mal hier bei StreamUp die Animes. Und zwar werde ich Jujutsu Kaisen Staffel 2 auf Crunchyroll schauen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Solltest du auch schauen, wenn du mit Attack on Titan fertig bist.
Also, irgendwann. Ja.
One Piece habe ich tatsächlich angefangen nach dem Netflix-Hype. Da habe ich jetzt auch echt Lust drauf, auch auf Crunchyroll. Und ich werde mir Loki Staffel 2 anschauen.
Nice. Bei das Disney Plus. Nach viel zu schauen, allein schon mit One Piece.
1000 Folgen.
Mir ist wieder eingefallen, was ich natürlich gerade gucke, denn du hängst ja immer noch bei Staffel 3, aber ich habe jetzt wieder angefangen, Twin Peaks zu rewatchen.
Krass.
Das ist das erste Mal, dass ich eine Dramaserie rewatche. Und ich bin auch schon wieder bei Folge 7.
Und wie ist es?
Und ich finde es absolut großartig. Und es fühlt sich wirklich so an, wie wieder nach Hause zu kommen. Also Twin Peaks ist wirklich meine Lieblingsserie und ich gucke sie jetzt zum zweiten Mal. Und ich, auch beim zweiten Mal ist es wieder sehr nice. Und das steht eigentlich für diesen Monat auf dem Plan. Und ich hoffe, dass ich genug Zeit habe, um da weiterzukommen, weil das wirklich Spaß macht. Ja, Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr uns überall folgen könnt. Bei Instagram, bei TikTok. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an streamup@hyphy.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Und ja, ansonsten auf hyphy.de gibt es auch noch mehr Empfehlungen, Top 50 Listen zu allen möglichen Streaming-Plattformen. Und dann erstmal danke, Max.
Danke ebenso.
Ich hoffe, es war schön, mal wieder dabei zu sein.
Ja, endlich nach einem Jahr wieder.
Nächstes Jahr dann wieder, ne?
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, vielleicht klappt es auch vorher nochmal. Und ansonsten sind dann in 2 Wochen Ronja und ich wieder. Im Idealfall für euch da, wenn alles klappt. Und ansonsten bis dahin viel Spaß beim Streamen. Ciao.
Ciao.